Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich eröffne die Sitzung des Hauptausschusses und begrüße zunächst ganz herzlich alle Sachverständigen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei dieser Anhörung dabei sind und herzlich willkommen, zwar in Distanz, aber gleichwohl in großer Nähe. Die heutige Sitzung, wie Sie unschwer erkennen können, findet als hybride Sitzung statt. Deswegen begrüße ich nicht nur alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, sondern, ja, würden Sie bitte Ihre Mikros ausschalten? Jetzt bin hauptsächlich ich dran. Sie hören mich nicht. Das ist blöd, weil ich habe jetzt freundlich begrüßt. Kann man das mit der Technik bitte klären, dass die Sachverständigen sinnvollerweise uns hören? Das macht Sinn. Es wird geklärt. Wir sind dabei, zu versuchen, uns hörbar zu machen. Sichtbar sind wir ja schon mal, aber das reicht nicht. Hören Sie mich jetzt? Können Sie körpersprachlich irgendwie zeigen, ob Sie uns hören, mich hören? Kleinen Moment bitte, Technik versucht, das zu regeln. Hören Sie uns jetzt? Hören Sie mich jetzt? Sie hören mich?
Ja.
Sie hören mich? Können wir den Daumen sehen? Wunderbar. Dann fange ich jetzt einfach nochmal an. Also, Begrüßung die zweite. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und an den Bildschirmen zu Hause, in den Büros oder wo immer Sie sind. Ich begrüße zuallererst, nachdem ich die Sitzung jetzt offiziell eröffnet habe, alle anwesenden Sachverständigen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind und dass Sie heute an der Anhörung teilnehmen. Wie Sie unschwer erkennen, findet unsere Sitzung heute als hybride Sitzung statt. Deswegen herzlich willkommen alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und all denen ein herzliches Willkommen, die bei WebEx oder per WebEx sich zugeschaltet haben. Außerdem begrüße ich sehr herzlich die anwesenden VertreterInnen und Vertreter der Ministerien. Ich sehe vor allem Frau Riglewski, herzlich willkommen für das Finanzministerium. Und sollten die Länder hier sein, sind sie auch herzlich willkommen und ansonsten wherever they are. Die heutige Anhörung wird live vom Parlamentsfernsehen übertragen. Und weil ich hoffe, dass sie sehr spannend wird, ist sie in der Mediathek selbstverständlich abrufbar, was sicher ein Renner sein wird. Worum geht es überhaupt? Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, ich zitiere, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht, Bundestagsdrucksache 20-12. Soweit Sie als Sachverständige davon Gebrauch gemacht haben, dem Finanzausschuss schon mal vorab eine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen, ist diese Stellungnahme an alle Kolleginnen und Mitglieder verteilt worden. Und Ihre Stellungnahmen werden selbstverständlich auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung sein. Außerdem danke ich ganz besonders auch den Sachverständigen, die noch ganz kurzfristig jetzt für die Anhörung zur Verfügung stehen und die auch ihrerseits eine schriftliche Stellungnahme eingebracht haben. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 90 Minuten vorgesehen. Also wir tagen bis ca. 16.45 Uhr, 16.50 Uhr. Der Hauptausschuss hat sich für diese Anhörung für ein Modell der Befragung entschieden, wie es in der vergangenen Legislaturperiode im Finanzausschuss praktiziert worden ist. Das heißt, wir haben die Gesamtzeit, die wird entsprechend der Fraktionsstärke aufgeteilt und zwar in Einheiten von jeweils 5 Minuten. Sie haben uns schon dankenswerterweise die Namen gesagt derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv beteiligen wollen, Fragen stellen wollen. Die haben wir jetzt schon bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Zur besseren Orientierung, weil ich diese 5 Minuten streng einhalten muss und auch möchte, wird die Zeit mit einer Uhr in der Videokonferenz eingeblendet. Sie sehen das. Und in diesem Zeitraum müssen sowohl die Fragen gestellt worden sein, als auch Antworten noch möglich sein. Also bitte, wenn Sie Fragen stellen, die schon mal 4 Minuten dauern, dann ist es natürlich nur knapp eine Minute noch Zeit zu antworten. Wenn Sie an mehrere Sachverständige Fragen stellen, bitte ich zuerst mal zu sagen, an wen Sie die Frage stellen und dann fairerweise so zu antworten, dass alle noch die Möglichkeit haben, das Wort zu ergreifen. Also ich habe es gerade gesagt, bitte sagen Sie immer, an wen sich Ihre Frage oder Fragen richten. Und wenn es sich um einen Verband handelt, dann wäre gut, wenn Sie es aussprechen würden. Das ist nicht zuletzt wichtig fürs Protokoll und um Verwechslungen zu vermeiden. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Deswegen wird die Anhörung auch mitgeschnitten. Und deswegen werde ich, um es auch den Protokollantinnen und Protokollanten einfacher zu machen, die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme von mir noch mal namentlich aufrufen. Ich darf Sie bitten, Ihre Mikrofone zu benutzen, Sie am Ende Ihrer Fragen, Ihrer Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Und sollten technische Probleme auftauchen, bitte ich, dass Sie uns das im Chat ganz schnell mitteilen und Sie sehen, dass die Technik perfekt funktioniert. Technische Schwierigkeiten können sofort und zeitnah geklärt werden. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Videokonferenz, also Bild- und Tonaufnahmen, durch Dritte strikt untersagt ist. Das war jetzt sozusagen die Einleitung und jetzt fangen wir sofort an im Stil des Finanzausschusses und als erster Fragestellerin oder Kommentiererin gebe ich das Wort an Frau Kisiltepe für die SPD-Fraktion. 5 Minuten inklusive Antworten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und ja, das Thema Steuern ist immer spannend. Wir hoffen auch heute. Meine Frage geht an Thomas Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Herr Eigenthaler, die Regelung in unserem Umsatzsteuergesetz ist ja seit längerem in der Kritik und mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll der Durchschnittssteuersatz abgesenkt werden. Können Sie zur Wirkungsweise der Durchschnittssätze für Land- und Forstwirte kurz was sagen? Wie ist die Wirkungsweise in dieser Ausnahmeregel? Welche Auswirkungen hätte dann die Absenkung von 10,7 auf 9,5%? Und die dritte Frage lautet, halten Sie die im Gesetzentwurf zugrunde liegende Ermittlung des Durchschnittssatzes von 9,5% für nachvollziehbar? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kisiltepe. Herr Eigenthaler, Sie haben das Wort.
Und immer dann, wenn wir Ausnahmen haben, müssen wir schauen, wie wirklich das aus, wirklich das sozusagen in Annäherung an echten Verhältnisse aus, oder haben wir eine Privilegierung oder aber auch eine falsche Besteuerung zu ordnen. Und dazu muss man wissen, dass § 24 USDG auch von der EU-Kommission aufmerksam beurteilt wird. Wir wissen, dass er sowohl ein Vertragsverletzungsverfahren der Sache wie auch ein Beihilfeverfahren. Das heißt, wir müssen ganz genau schauen, wie wird dieser Paragraph 24 USDG. Und da muss man zunächst sagen, er hat in seiner Zielrichtung her finanzielle Erleichterungen für Land- und Forstwirte, aber auch betriebsorganisatorische Leistungen. Letzteres ein etwa aus allen möglichen Geld- und Buchführungen wegen der Umsatzsteuer verzichtet werden kann. Und die Wirkung liegt darin, dass beim Landwirt fingiert wird, gesetzlich fingiert wird, dass seine Umsatzsteuer und seine gegenzurechnende Vorsteuer identisch sind, sodass bei ihm keine Zahllast entsteht. Dieser Landwirt-Forstwirt rechnet aber gegenüber seinem Abnehmer, gegenüber seinem unternehmerischen Abnehmer mit diesem Steuersatz ab, 10,7% derzeit, und der holt es sich vom Finanzamt wieder zurück. Das heißt, wenn dieser Satz zu hoch ist, dann wird zu viel vom Finanzamt abkassiert, weil auch der Abnehmer möglicherweise ein anderes liefert, aber natürlich oft nur zu 7%, weil es sich um Nahrungsmittel handelt. Und deshalb muss man schauen, wie sieht es aus, stimmen diese 10,7%, hat die EU recht, wenn sie sagt, hier muss möglicherweise nach unten korrigiert werden. Und deshalb glaube ich schon, dass die Feststellungen des Bundesrechnungshofs in dieser Sache sehr beachtlich sind. Der Bundesrechnungshof hat schon vor Jahren gesagt, ihr müsst hier besser evaluieren, die 10,7% sind zu hoch. Und ob es nur 9,6, 9,5 oder 9,3 sind, wird man sicher lange streiten können. Jedenfalls die 9,5, die jetzt im Raum stehen, die halte ich für durchaus korrekt. Ich kann diesen Betrag nicht im Einzelnen nachrechnen, muss ich gestehen. Und ich glaube, das kann niemand in dieser Runde, weil er basiert auf makroökonomischen Daten. Man müsste also ein ganzes Datensammelsurium zusammentun. Ich gehe doch aber davon aus, dass die Formel, die zugrunde gelegt wird, richtig angewendet wird. Und wenn wir nichts tun, greift möglicherweise der Vorwurf der Beihilfe durch die EU-Kommission. Und das hätte, ich habe es in der schriftlichen Stellungnahme als bürokratische Katastrophe benannt, das hätte zur Folge, wenn hart durchgegriffen wird, dass die betroffenen Land- und Forstwirte das, was ihnen aus Sicht der EU-Kommission zu viel zugewandt wurde vom deutschen Fiskus, dass dieses möglicherweise der Verwaltungsakt zurückgefordert werden muss. Und das gibt eine finanzielle und auch psychologische Katastrophe. Und nicht nur beim Land- und Forstwirt, sondern auch beim Abnehmer, der möglicherweise vom Bauern angegangen wird, die Differenz nachzuholen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Eigenthaler. Hammer, auf die Sekunde genau in der Zeit geblieben. So, da müssen sich jetzt alle daran messen lassen. Ich danke Ihnen sehr. Nächste Fragestellerin oder Kommentatorin, Rednerin ist Frau Tillmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Tillmann, Sie haben das Wort.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Bauernverband. Herr Eigenthaler hat ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass die Kommission uns mit zwei Verfahren droht, mit dem Beihilfeverfahren und mit dem Vertragsverletzungsverfahren. Und das Hauptargument des Finanzministeriums, warum wir den Gesetzentwurf genau so abstimmen müssen, ist, dass wir Sie als Betroffene vor größerem Schaden schützen sollen. Jetzt haben Sie in Ihrer Stellungnahme auf mehrere Probleme hingewiesen. Einmal, dass Unternehmen mit 600.000 Gesamtumsatz, die gar nicht pauschalieren dürfen, nicht rausgerechnet sind, dass Sie nicht sicher sind, dass zweifelsfrei nur Einwendungen der Landwirtschaft zugeordnet sind und dass Sie zum Dritten auch den Zeitpunkt für falsch halten. Würden Sie uns raten, zu Ihren Lasten das Risiko dieser beiden Vertragsverletzungs- und Beihilfeverfahren einzugehen?
Vielen Dank, Frau Tillmann. Für den Bauernverband hat Herr Krüsken das Wort. Herr Krüsken, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Tillmann, für die Frage. Ich muss die Einordnung beginnen mit der Feststellung, dass der Zweck dieser Umsatzsteuerpauschalierung eben nicht darin ist, Steuererleichterungen oder Steuernachlässe zu gewähren, sondern ein Stück weit Bürokratieabbau für die Finanzverwaltung und für die und natürlich auch für die Landwirte zu machen. Und dass dieser Pauschalierungssatz so austariert werden soll, dass weder dem Fiskus noch dem Steuerpflichtigen hier ein Nachteil entsteht. Also das ist die Aufgabe und es ist auch in der Gesetzesänderung so in Konformität mit der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgeschlagen, dass das an der tatsächlichen Belastung der Vor- und Umsatzsteuer der pauschalierenden Betriebe gemessen werden muss. Und natürlich wollen wir das Vertragsverletzungsverfahren, das beihilferechtliche Verfahren vermeiden. Das war der Sinn der Überarbeitung der Rahmenregelung zur Pauschalierung, die im vergangenen Jahr auf den Weg gegangen ist. Was wir nun tun, ist von der Methode her ein richtiger Schritt, weil der Bundesrechnungshof hat das Verfahren moniert und die Kommission hat uns aufgegeben, hier regelmäßig zu aktualisieren. Nur wie das hier vorgeschlagen ist, und jetzt komme ich zu dem Punkt, ist es eine Berechnung, die dem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Der eigene Anspruch ist auch in diesem Gesetz so formuliert, dass wir diese Feststellung dieses Satzes, der weder den Fiskus benachteiligen soll, noch den Steuerpflichtigen benachteiligen soll, dass der errechnet werden muss aus dem Saldo, aus den makroökonomischen Daten derjenigen Betriebe, die von der Pauschalierung Gebrauch machen. Also, wir haben jetzt hier eine rückwirkende Betrachtung auf die zurückliegenden 3 Jahre, in denen ein sehr viel größerer Kreis von Betrieben davon Gebrauch machen könnte. Wir gehen aber jetzt beerdigen in eine Situation, bei der ungefähr eine Größenordnung von 7, 8, 9, 10.000 Betrieben nicht mehr Zugriff auf die Pauschalierung hat. Das hat maßgebliche Konsequenzen nach unserer Einschätzung für die Datengrundlage, weil nämlich mit den Umsätzen einer wesentlich größeren Gruppe von Betrieben dieser Satz abgeleitet werden soll, der für diejenigen Betriebe zur Anwendung kommt, die ab dem 01.01.2022 das noch machen können. In der praktischen Konsequenz heißt das, und so interpretieren wir die Zahlen, die uns vorliegen, dass wir eine systematische Verzerrung haben mit diesen 9,5%, und dazu muss man in diese Berechnung einsteigen. Jetzt ist die Frage, was folgt daraus? Ich glaube, weder die Umsatzsteuerstatistik noch die Agrarstatistik noch die Gesamtrechnung hat im Moment die Zahlen, die es braucht, um das genau zu berechnen. Wie kommen wir jetzt daran? Dieser systematische Fehler, dass wir mit einer Postbetrachtung nach vorne rechnen, der korrigiert sich automatisch, wenn wir nämlich über die Zeit gehen. Wenn wir 3 Jahre weiter sind und diese Rechnung machen mit den Instrumenten, die wir haben für diejenigen Betriebe, die tatsächlich pauschalieren, dann korrigiert sich dieser Fehler. Wir ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass man dieses Verfahren natürlich praktizieren muss, aber dass wir, um diese Systemfehler zu korrigieren und natürlich auch die damit verbundenen nachteilige Auswirkungen für die besteuerten Betriebe abzuwenden, dass man natürlich jetzt diesen Beschluss machen muss, aber den Anwendungszeitpunkt mindestens nach vorne schiebt, dann wird dieser Fehler zu Lasten der Besteuerten deutlich kleiner. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Krüsken. Vielen Dank. Dann komme ich zur nächsten Fragestellerin für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Paus. An wen richtet sich die Frage?
Meine Fragen richten sich an Herrn Lüdke-Schwienhorst und an Frau Heigel. Zunächst an Herrn Lüdke-Schwienhorst. Ich würde gerne wissen Sie, wie viele Betriebe nach § 13a Abgabenordnung existieren in Deutschland und wie viele weitere Betriebe nutzen insgesamt die Möglichkeit zur Umsatzsteuerpauschalierung, natürlich innerhalb der Landwirtschaft? Und was meinen Sie, welche Betriebe sind von der Absenkung der Umsatzsteuerpauschalierung betroffen und bei welchen Betrieben werden die 95 Millionen Euro steuerliche Mehrbelastung und in welcher Größenordnung wahrscheinlich hängen bleiben? Und wenn da noch Zeit ist, dann würde ich mich freuen, wenn Frau Heigel von ABL kurz ihren Betrieb darstellen könnte und wie sie meint, dass die Absenkung des Umsatzsteuerpauschalierungsbetrages sich bei Ihnen konkret auswirkt.
Vielen Dank, Frau Paus. Dann hat jetzt das Wort zuallererst Friedrich Lüdke-Schwienhorst. Herr Lüdke-Schwienhorst, bitte.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde es ein bisschen sortieren. Also erstmal grundsätzlich zu dieser ersten Frage glaube ich, dass wir unterstreichen müssen, dass die Pauschalierung absolut sinnvoll ist, dass es eine Bürokratieentlastung ist, die wir brauchen, insbesondere für unsere 13a-Betriebe, also die den Gewinn nach § 13a des Einkommensteuergesetzes ermitteln. Die Änderungen, glaube ich, da sind wir uns auch weitestgehend einig. Also jetzt die Absenkung auf 9,5 oder dann einen anderen Satz und die Einführung der Umsatzgrenze waren notwendig. Also diese Mehrbelastung trifft am Ende alle, die nicht ausschließlich nur an den Endverbraucher vermarkten. Also alle müssen einen Teil sozusagen dieser Last, dieser 95 Millionen Euro schultern. Und vielleicht sozusagen zur zweiten Frage. Grundsätzlich glaube ich, was wir nochmal unterstreichen möchten aus Beraterperspektive, aus Steuerberaterperspektive, A, ist, dass wir eine transparente Regelung brauchen, wie dann der Pauschalsteuersatz tatsächlich berechnet wird. Also wie kommen wir auf die 9,5%? Das muss eben deutlich nachvollziehbar sein. Und zweitens würde ich mir aktuell wünschen, dass auch eine Regelung geschaffen wird, wie wir mit Geschäftsvorfällen umgehen, die zum Teil in 21 sich auswirken und zum Teil in 22. Ich wechsle jetzt aufgrund Überschreitung der Grenze im nächsten Jahr in die Regelbesteuerung, kaufe jetzt Tiere zu, Masttiere, kann kein Vorsteuerabzug geltend machen und fall im nächsten Jahr gegebenenfalls dann eben aus der Korrektur. Also hier wäre eine transparente Regelung wünschenswert. Das war's von meiner Seite.
Vielen herzlichen Dank, Herr Lütke Schwienhorst. Entschuldigen Sie. Dann hat jetzt noch das Wort Lucia Heigl, bitte.
Ich kurz vor, wir sind praktizierender Milchviehbetrieb mit 80 Kühen, Wald und etwas Direktvermarktung im Bayerischen Wald, also Süddeutschland. Und wir haben durchrechnen lassen, durch die Absenkung dieses Pauschalierungssatzes fehlen unserem Betrieb tatsächlich 4.000 Euro im Jahr. Wir sind weit weg von dieser 600.000-Euro-Grenze und daher ist es eigentlich schon für uns ein großer Batzen Geld, der tatsächlich fehlt.
Sie können, wenn Sie wollen, noch zwei, drei Sätze aus dem Bayerischen Wald erzählen oder Frau Paus, haben Sie noch eine Rückfrage?
Ja, ich würde dann konkret gesagt, bei Ihnen sind es 4.000 Euro. Ich hatte Herrn Lütke-Schwienhorst noch gefragt, ob er auch eine Einschätzung hat, ne, welche Betriebe da in welcher Art und Weise betroffen sind. Dazu hatten Sie jetzt noch nicht geantwortet. Wenn Sie da auch noch einen Einblick hätten, dann würde uns das freuen.
Frau Heigl.
Also grundsätzlich sind erstmal alle Betriebe betroffen, definitiv, ob groß oder klein. Also es betrifft definitiv alle und ich würde ein Stück weit die Einschränkung machen, dass die wirklich nur an den Endverbraucher vermarkten, wirklich komplett eine Direktvermarktung haben, dass es für die natürlich nicht so schwierig ist. Das ist jetzt für den viehhaltenden Betrieb unwahrscheinlich oder nahezu ausgeschlossen. Dort wird über die Molkerei abgerechnet. Bis dato konnte man sagen, auf den Nettopreis 10,7% draufschlagen. Jetzt sind es dann nur noch 9,5%, das heißt relativ weniger als vorher im Vergleich zum Wettbewerber und dann definitiv eben auch im Geldbeutel, es sei denn, man erhöht die Preise. Und wie gesagt, nochmal mein Plädoyer dafür, dass das aus unserer Sicht sehr zu empfehlen oder sehr wünschenswert ist, dass wir eben eine Berechnungsgrundlage haben, die für uns nachvollziehbar ist, wie wir eben diese 9,5% ermitteln.
Herzlichen Dank, Herr Lütke-Schwienhorst. Dann kommen wir jetzt zur FDP. Und das Wort hat Kollege Mansmann.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an den Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen. Herr Eigenthaler von der Steuerberatergewerkschaft hat gerade von der Steuergewerkschaft hat gerade gesagt, keiner von uns könnte das hier richtig nachvollziehen. Es ist gerade auch noch mal zur Sprache gekommen, wie schwierig das Verfahren zu berechnen ist. Und an dieser Stelle entzünden sich ja auch dann die Probleme, nämlich zum Beispiel auch an der Frage, wie die Unternehmen, die jetzt über der 600.000-Euro-Grenze liegen und unten drunter liegen, verschieden zu bewerten sind, genau in dieser Frage, welcher Unterschied da zustande kommt. Wir können das alle überhaupt nicht einschätzen, es spielt aber eine große Rolle. Und deswegen wäre meine Frage an den HLBS, der ja für die Betriebe diese Steuersachen macht. Die könnten ja vielleicht am ehesten einschätzen, wie groß der Unterschied eigentlich ist. Und deswegen bitte ich Sie mal, uns zu sagen, wie werden denn kleine und große Betriebe in der Vergangenheit, was sind da für verschiedene Zahlen rausgekommen hinsichtlich der Belastung?
Vielen Dank, Herr Mansmann. Da ich nicht ganz genau weiß, wer jetzt für den Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen reden wird, gebe ich Ihnen das Wort und Sie sagen mir dann, wer Sie sind.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Steffen Wiegand. Ich bin Ihr Vertreter für den Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen. Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht ja hier um die Nachvollziehbarkeit der Berechnungsmethode. Und wir haben uns die Mühe gemacht, anhand der Vorgaben des Bundesrechnungshofs, die ja im Prüfungsbericht niedergelegt sind, die öffentlich zugänglichen Statistiken auszuwerten und haben dazu Ihnen ja auch eine Berechnung vorgelegt. Letzten Endes muss man sagen, wenn man nicht an die Vorgabe der EU gebunden wäre, makroökonomische Daten vorzulegen, wäre es eigentlich relativ einfach. Man müsste nur die regelbesteuernden Landwirte sozusagen untersuchen, wie hoch denn das Verhältnis der Vorsteuer zu den Umsätzen, zu den steuerbaren Umsätzen als Lieferung und Leistung wäre. Und dann hätte man national natürlich den entsprechenden Durchschnittssteuersatz. Wir haben das mal gemacht und sind auf das Ergebnis gekommen von 10,8%. Das heißt also, letzten Endes, alle regelbesteuernden Betriebe in Deutschland machen so viel Vorsteuer geltend, dass sie, wenn man es pauschalieren würde, auf einen Durchschnittssatz von 10,8% tatsächlich in der Realität käme. Nun haben wir die Vorgabe, dass das auf makroökonomischer Basis zu machen ist. Und deshalb wollen wir uns auch an die Berechnungssystematik, die vom Bundesrechnungshof vorgegeben ist, halten. Da ist zum einen der Produktionswert aus der Landwirtschaft eine Bezugsgröße, sozusagen der Output. Und dazu muss natürlich auch der Input und die Bruttoanlageinvestitionen sozusagen als Vorsteuer für die Pauschallandwirte und für die regelbesteuernden Landwirte ermittelt werden. Das hat der Bundesrechnungshof getan und den Zahlen haben wir auch uns orientiert. Ein weiterer Punkt ist, dass der Bundesrechnungshof vorgibt, dass dann von diesem landwirtschaftlichen Produktionswert dann die Umsätze aus der Umsatzsteuerstatistik abzuziehen sind. Hier haben wir uns auch an die offiziellen Statistiken von Destatis aus der Umsatzsteuerstatistik für die Jahre 2017 bis 2019 gehalten und sind also zu dem Ergebnis gelangt, dass hier anstatt 34 Milliarden, die den Berechnungen zugrunde gelegt worden sind, rund 38 Milliarden zu berücksichtigen wären. Das würde im Ergebnis dazu führen, dass die Ermittlung von 9,5%, wie es im Moment der Regierungsentwurf vorsieht, auf 9,7% steigen würde. Nun ist natürlich immer die Frage, ob das eine Überkompensation darstellt, ja oder nein. Dazu müsste man gegebenenfalls nochmal eine Kontrollrechnung machen, indem man die Umsatzsteuerstatistik nochmal letzten Endes verprobt, indem dann nur Betriebe in die Statistik einbezogen werden, die also unter 600.000 Euro liegen, so wie es auch der Deutsche Bauernverband in seiner Stellungnahme letzten Endes geäußert hat. Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass man etwa bei 9,7 liegt, dann dürfte bewiesen sein, dass dieser Satz und die Berechnungsmethode des Rechnungshofs stimmig ist. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Wiegand. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Fraktion, das ist die AfD, Herr Glaser.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richte ich an den Deutschen Steuerberaterverband. Und meine Frage lautet, wohl wissend, dass diese Diskussion sich schwergewichtig um diesen berühmten Umsatzsteuerpauschalsatz drehen würde, richtet sich auf das Problem der EU und deren Forderung nach Umsatzsteuerbefreiung für EU-Organe als Begründung für die EU aus, dass Maßnahmen, die im Rahmen der verschiedenen Initiativen der Union in dieser Situation ergriffen werden, behindert werden. Und meine Frage lautet, ist diese sozusagen sehr allgemeine und kaum fassbare steuersystematische Zielstellung, kann die ein Grund sein für eine Umsatzsteuerprivilegierung und müsste man nicht, wenn man das macht, das gesamte Gesundheitswesen oder eine Fülle von ganz anderen Lehren, die sich in diesem Thema bewegen, ebenfalls so behandeln? Und ist das überhaupt vertretbar, diese Privilegierung der EU?
Dankeschön, Herr Glaser. Frau Mein, bitte. um Ihre Antwort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Glaser. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen aufgeschmissen bin, was Ihre Fragestellung angeht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf sinnvoll und in die Tiefe gehend antworten kann. Und bitte um Nachsicht. Danke.
Herr Glaser, Sie an jemand anders noch eine Frage?
Also unter diesen Umständen muss ich mich verändern und würde dann mal noch die Frage stellen, vielleicht noch mal an den Vertreter der landwirtschaftlichen Buchstelle. Wie viele Bauern, die jetzt unter diese Pauschalierungsregelung fallen, also damit eben auch die Größengrenze, eigentlich normale Buchführung machen, weil sie ohnehin machen für die ertragssteuerliche Behandlung ihrer Betriebe? Und wie viel denn überhaupt im Bereich der Pauschalierung liegen? Vielleicht könnten Sie dazu noch mal Ausführungen machen.
Herr Wiegand, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn man von den ertragssteuerrechtlichen Gewinnermittlungen ausgeht und das auf die Umsatzsteuerverhältnisse überträgt, muss man davon ausgehen, dass in Deutschland insgesamt rund 28% aller Betriebe, die steuerlich erfasst sind, der Buchführungspflicht unterliegen oder freiwillig eine Buchführung durchführen. Etwa 35% aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe führen eine sogenannte Einnahmeüberschussrechnung durch, sei es als Regelfall oder eben auch in Form dessen, dass man die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen abgewählt hat. Und der restliche Bereich letzten Endes entfällt auf die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen gemäß § 13a. Das heißt, wenn Sie so wollen, 28% aller Betriebe führen ohnehin Buchführung und dementsprechend hoch ist auch die Zahl der Regelbesteuerer, die die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten oder vereinbarten Entgelten abzüglich der jeweiligen Vorsteuer geltend machen.
Danke. Sie haben noch eine Minute, 20 Sekunden.
Dann würde ich gerne noch den Herrn Eigenthaler mit der gleichen Frage beglücken wie den Steuerberaterverband. Nämlich halten Sie das systematisch für vertretbar, dass die EU privilegiert wird in einem ganz bestimmten Segment, das zudem sehr ungenau beschrieben ist? Lieber Herr Eigenthaler, bitte sehr.
Herr Eigenthaler.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ja, ich würde mal sagen, wir sind in einer so dramatischen Covid-Situation, dass ich diesen Vorschlag mit diesem Paragraph 4c so verstanden habe, dass wir sozusagen Zahlungen, die mit Covid zu tun haben, mit der Beschaffung von bestimmten Gegenständen und bestimmten Leistungen, dass wir die nicht unnötig verteuern. So habe ich das verstanden und vor diesem Hintergrund halte ich die Maßnahme für gut vertretbar. Natürlich ist sie weitflächig formuliert, da gebe ich Ihnen recht, Herr Abgeordneter, aber das ist nun das gesamte Pandemieproblem, dass es nicht richtig antizipierbar ist. Von daher halte ich es für besser, es weiter zu formulieren, als von Anfang an zu eng und wir hinterher wieder Auslegungsprobleme haben. Von daher geht für mich dieser Gesetzgebungsvorschlag völlig in Ordnung. Vielen Dank.
So, dann komme ich jetzt zur SPD und Frau Kollegin Kieselteppe bleibt sich und uns treu.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen gehen an den HLBS und ich wollte Herrn... Wo steht der Name eigentlich? Ja, an den HLBS. Ich wollte fragen, weil die Berechnung für die Absenkung des Durchschnittssteuersatzes ja durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durchgeführt wurde, ob der HLBS der Meinung ist, dass das BMEL zu Ungunsten der Landwirtinnen und Landwirte hier berechnet hätte. Dann möchte ich mich auch bedanken für die Berechnung durch den HLBS für die heutige Anhörung. Und hier ist meine Frage, aus meiner Sicht deckt sich das auch nicht mit dem Bundesrechnungshof. Hier ist meine Frage, weil in der letzten Spalte steht Durchschnitt 2017 bis 2019, ob hier auch, wie von der Kommission vorgegeben wird, gewichtet wurde. Meines Erachtens ist die Berechnung nicht anhand gewichteter Daten vorgenommen. Danke.
Vielen Dank, Frau Kieselteppe. Herr Wiegand, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Kieselteppe, für die Frage. Ja, in der Tat, also fangen wir vielleicht hinten an. Die Gewichtung haben wir letzten Endes durchgeführt. Es würde jeweils der Mittelwert der Einzelposition für die Jahre 2017 bis 2019 berechnet und daraus eben ein Ersatz von 9,7% ermittelt. Den übermittelten Unterlagen zu entnehmen ist, wäre es, wenn man den Mittelwert aus den prozentualen Sätzen genommen hätte, eben einen Satz von 9,8%. Also insofern haben wir das, was das BML letzten Endes gemacht hat und der Bundesrechnungshof aufgrund der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs letzten Endes in die Berechnung hat einfließen lassen, ebenfalls folgerichtig also umgesetzt. Unsere Differenz liegt darin, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund der landwirtschaftlichen Produktionsrechnung oder Gesamtrechnung Zu- und Abrechnungen vom Produktionswert der Landwirtschaft macht. Und diese Zu- und Abrechnungen vollzieht sie in gleicher Weise nochmals im Rahmen der Umsatzsteuerstatistik. Deshalb ist also vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft letzten Endes an dem Ausgangswert operiert worden. Und das Gleiche hat man eben aus der Umsatzsteuerstatistik gemacht. Dort hat man bestimmte Umsätze rausgerechnet, die allerdings im Rahmen einer Sonderauswertung nur zugänglich waren und eben nicht transparent und nachvollziehbar sind. Ausgehend davon, dass also der Bundesrechnungshof letzten Endes gesagt hat, es gibt zwei Ausgangsparameter, einmal der Produktionswert der Landwirtschaft und einmal die Umsatzsteuerstatistik. Und bei beiden Werten ist letzten Endes nur sicherzustellen, dass also die Umsätze der gewerblichen Lohnunternehmer zwingend herauszurechnen sind, haben wir das in der Weise getan, wie wir sie Ihnen vorgelegt haben. Wir haben also den Originalwert, den Produktionswert der Landwirtschaft aus der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung von Eurostat übernommen, keine weiteren Zu- und Abrechnungen vorgenommen und haben dann insgesamt aus der Umsatzsteuerstatistik auch für jeden nachvollziehbar dann die Umsätze alle abgezogen. Und darin sind auch etwa diese 4 Milliarden Umsätze, die letzten Endes auf gewerbliche Lohnunternehmer, die landwirtschaftliche Dienstleistungen erbringen, enthalten. Und der Vorteil unserer Berechnungsmethode liegt eben darin, dass sie die Ausgangsparameter des Bundesrechnungshofes aufgreift und transparent und nachvollziehbar für jedermann, wenn er denn möchte, über die Daten des Statistischen Bundesamtes und Eurostat nachprüfbar dazu führen, dass eben ein Durchschnittssteuersatz leicht und einwandfrei ermittelt werden kann.
Sie noch mal? Ja, gerne. Die Berechnungen des BMELs liegen ja bereits seit Mai diesen Jahres vor. Gab es da einen Austausch mit dem Ministerium? Wurden die Sonderauswertungen Ihnen zur Verfügung gestellt oder nicht? Wie ich Sie verstanden habe, eben nicht. Können Sie vielleicht dazu noch mal was sagen? Danke.
Ja, die Sonderauswertungen selber wurden uns nicht zur Verfügung gestellt. Lediglich die Berechnung des Satzes von 9,6, der ja dann nochmal auf 9,5 geändert worden ist, wegen der EuGH-Vorgaben. Aber was im Einzelnen die Sonderauswertung der Umsatzsteuerstatistik betrifft, wurden nur jetzt im Vorfeld der Anhörung vom BML die Abzugsposition mitgeteilt.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Fragesteller. Das ist der Herr Günzler für die CDU-CSU-Fraktion und der ist nicht leibhaftig hier im Saal, sondern uns auch zugeschaltet. Herr Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Weinbauverband. Noch mal kurz dargestellt werden kann, welche Bedeutung diese Pauschalierung für die Weinbauern hat. Und es ist ja auch deutlich geworden, dass gerade die Berechnung von entscheidender Bedeutung ist. Es kann entweder zu einer Überkompensierung kommen oder, was ja befürchtet wird, die zahlen letztendlich drauf. Und eine weitere Frage, die ich gerne mitgeben würde, wir haben es ja geschafft, dass im Gesetz jetzt eine gesetzliche Anpassung vorgesehen ist, jährlich. Wäre es für Sie eigentlich erforderlich, dass wir auch einen Zeitpunkt haben, wann diese gesetzliche Anpassung erfolgen sollte?
Vielen Dank, Herr Günzler. Ich glaube, dass Herr Schneider jetzt uns antworten wird für den Deutschen Weinbauverband. Herr Schneider.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Günzler, ich beginne am Ende. Für uns wäre es extrem wichtig, diese Frage des Zeitpunktes festzulegen. Unser landwirtschaftliches Wirtschaftsjahr endet am 30.06. und beginnt am 1.07. eines jeweiligen Jahres. wenn die Bekanntgabe des neuen Satzes, der ja wohl immer wieder aktualisiert werden muss, zum 1.7. stattfinden könnte, wäre das für unsere Betriebe eine enorme Bürokratieerleichterung. Wir werben natürlich auch dafür, an der Stelle diesen Satz nicht nur in Nachkommastellen zu verändern, sondern eben nicht marginale Veränderungen vorzunehmen, sondern nur dann, wenn das wirklich notwendig ist. Das Problem der Feststellung, inwieweit die Berechnung für diese Absenkung des Satzes stimmt oder nicht, muss ich eigentlich darauf hinweisen, dass bei uns im Weinbau die Diskrepanz zwischen Umsätzen, die in einem genossenschaftlichen oder einem Fasswein oder auch traubenerzeugenden Betrieb sehr stark differiert von den Betrieben, die Flaschenweinvermarktung machen an den Endkunden. Viele der Flaschenweinvermarktenden Unternehmen sind über der 600.000-Euro-Grenze und fallen damit raus. Und dann gibt es dazwischen einen großen Block von, ja, ich sag mal, das können 200.000, 300.000 Euro sein, bis nach unten dann die nächsten Umsätze kommen, je nach Betriebsgröße. Und wenn Sie sich die Durchschnittsgröße der Weinbaubetriebe in Deutschland anschauen, dann liegen wir da deutlich um die 10 Hektar. Also sind dort keine großen Umsätze zu erwarten. Und die Berechnung jetzt vorzunehmen, speziell am Weinbau orientiert, unter Einbeziehung der Betriebe über 600.000, halten wir für sehr bedenklich und glauben nicht, dass dieser neu errechnete Steuersatz hier den Tatsachen gerecht wird.
Günzler, Sie haben noch mal die Möglichkeit.
Ich frage konkret nach. Sie sind der Auffassung, es würde ein höherer Satz kommen, weil sozusagen ein Teil aus der Gesamtmenge rausfällt, nämlich die Großbetriebe.
Ja, richtig. Nein, nicht nur Großbetriebe. Abhängig von der Vermarktung und der Spezialisierung können auch mit kleineren Flächen größere Umsätze generiert werden. Aber wir haben natürlich einen Anteil von ungefähr 20, 25, 28% Flaschenweinvermarktender Betriebe mit unterschiedlichem prozentualen Anteil. Aber die Diskrepanz zwischen den Normalumsätzen in den vor Ort agierenden Betrieben und den Spezialbetrieben mit sehr guter Vermarktung ist im Umsatz sehr groß und das führt zu einer Verzerrung der Betrachtung aus unserer Sicht.
Okay. Herr Günzler.
Dann hätte ich noch eine Frage an den HLWS. Es sind ja 3 Jahre der Berechnung zugrunde gelegt. Ist es eigentlich richtig, diese 3 Jahre zu nehmen? Und dann, wir sehen ja, dass das Jahr 2018 einen Satz hat als die anderen beiden Jahre. Wie erklärt sich das? Und
Dankeschön.
Bin ich nicht zu hören?
Ja, Sie sind gut zu hören. Ich bin reingegrätscht, Entschuldigung. Herr Wiegand, bitte. Dankeschön.
Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Die 3 Jahre beruhen auf den Feststellungen des Bundesrechnungshofs, der das wohl verglichen hat mit anderen Daten der EU-Staaten. Und was man natürlich sehen muss, ist, dass wir, um zeitnah die Werte ermitteln zu können, statistisch natürlich nur die Umsatzsteuervoranmeldungszahlen für die Jahre 2017 bis 2019 zugrunde legen können. Richtigerweise wären ja die endgültig veranlagten Zahlen zugrunde zu legen, aber das würde die Praxis noch weiter erschweren und Problem oder die Anwendung, wenn man es denn aus diesen Zahlen ableiten wollte, noch weiter nach hinten verschieben. Also insofern müsste man von diesen Umsatzsteuervoranmeldungen für diese 3 Jahre ausgehen.
Vielen Dank. Dann kommen wir wieder zur SPD und wieder zur Kollegin Kisiltöppe. Frau Kisiltöppe.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Frage geht an Herrn Thomas Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Und ich würde Herrn Eigenthaler noch mal bitten, auf die Fragestellung und die Antwort aus der Vorrunde einzugehen, nämlich ob es einen Unterschied macht, dass wir die Umsatzgrenze eingeführt haben oder nicht. Aus unserer Sicht macht es nämlich keinen Unterschied und da sollten wir auch mit den Verbänden noch mal im Nachgang kommunizieren, ob jetzt mehr berücksichtigt werden oder nicht. Die Berechnungsmethode ist so, dass das am Ende am Durchschnittssteuersatz nichts ändert. Die zweite Frage ist, was würde es bedeuten, wenn die betroffenen Landwirte wenn das Beihilfeverfahren erfolgreich ausginge und wir gar nichts machen würden. Danke.
Frau Kisseldeppe, Herr Eigenthaler, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal dafür zu werben, dass wir alles tun, um die Betroffenen aus der Gefahrenzone eines Beihilfeverfahrens rauszuholen. Auch die Sache mit den 600.000 Euro ist ja nicht so einfach. Ich bitte doch zu bedenken, dass wir im gewerblichen unternehmerischen Bereich weit weniger großzügig sind. Wir haben dort eine Kleinunternehmergrenze, bitte von nur 22.000 Euro. Hier ist es sogar bei 600.000 Euro jetzt. Und ich würde mal sagen, ob jemand 700.000 Umsatz hat oder 800.000, sind die Verhältnisse nicht wesentlich anders. Wer zu schlecht wegkommt, hat ja immerhin auch noch die Möglichkeit zu optieren hin zur Regelbesteuerung, also auf die Pauschalierung zu verzichten. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass die Pauschalierung natürlich viele Fälle abdecken soll. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass es im Einzelfall zu einer unzutreffenden Besteuerung kommt. Aber wir müssen doch sozusagen das gesamte Paket anschauen. Und wir haben ja die 600.000 Euro Grenze erst eingeführt. Die wird ja erst im nächsten Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn wir jetzt was tun, müssen wir ja auf die bisherigen Verhältnisse zurückgreifen. Es bleibt uns doch gar keine andere Möglichkeit. Wir werden mit dem Monitoring, mit der permanenten Evaluation natürlich dann in eine neue Welt sukzessive vorstoßen, wo wir uns am Ende nur um die 600.000 Euro Fälle kümmern werden. Aber jetzt müssen wir ja mal anfangen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn die EU sagt, hier stimmt etwas nicht mit der Beihilfe. Die Dame aus Bayern hat ja vorhin einen Betrag genannt, 4.500 Euro. Das ist sicherlich ein Betrag, wo viele mit betroffen sind. Aber diese Regelung soll ja nicht Gewinne erzeugen, sondern sie soll sozusagen eine im Grunde neutrale Umsatzsteuerbesteuerung helfen abzubilden. Und wenn dieses zurückgefordert werden müsste, im Einzelfall, dann haben wir eine Wahnsinnsbürokratie. Also ich kann nur davon abraten, uns in diese Situation zu bringen. Weil der Landwirt ist sozusagen, Land- und Forstwirt ist der erste Adressat eines Beihilferückverlangens. Aber er wird sich natürlich dann möglicherweise an seine Abnehmer wenden. Und wir haben dann eine Störung dieses Vertragsverhältnisses. Es kommt zu Konflikten, zu Friktionen. Ich kann nur davor warnen und möchte dazu mahnen, dass wir uns schnell aus dieser Gefahrenzone wegbewegen. Wir hören doch von allen Sachverständigen, dass die 10,7 nach aller Wahrscheinlichkeit zu hoch sind, da muss mindestens eine 9 davor stehen. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, keiner kann vermutlich richtig sagen, ob es 9,5 oder 9,6, ich würde auch die Zahl 9,7 sind. Aber jedenfalls ein deutlich anderer Wert als unter den aktuellen 10,7. Vielen Dank.
Danke, Eigenthaler. Frau Kisseltepe.
Ganz kurz, was sagt dann die Steuergewerkschaft? 9, wie viel?
Also ich halte die 9,5% für plausibel, würde allerdings auch sagen, jedes Jahr eine Änderung vorzunehmen, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht sollte man bei einer künftigen Anpassung mit einem Schwellenwert arbeiten. Also dass wir nicht in 0,1% Schritten das ganze System immer belasten, weil da gebe ich der Land- und Forstwirtschaft recht. Also die Umstellung ist natürlich auch nicht ohne. Wir haben das letztes Jahr auch beim Umsatzsteuersatz gemerkt. Also allzu oft sollte man den Satz nicht umstellt. Vielen Dank.
Danke. Aller nächste Fragestellerin für die CDU/CSU, Frau Tillmann.
Danke. Erlauben Sie mir eine Bemerkung innerhalb meiner Zeit. Genau das ist doch das Problem. 0,1% machen 8 Millionen Euro aus. Das spielt schon eine Rolle, ob es 9,5, 9,6 oder 9,7 sind. Aber meine Frage geht um den Stichtag. Und da frage ich Frau Mein vom Deutschen Steuerberaterverband. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die kurzfristige Inkraftsetzung durchaus ein technisches Problem sein kann und haben in Ihrer Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass es im Sinne des Bundesrechnungshofs sein könnte, erst zum 01.01.2023 in Kraft zu setzen. Wenn Sie uns das bitte noch mal erläutern würden.
Vielen Dank, Frau Tillmann. Frau Mein, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Tillmann. Ja, wir kommen ja aus der Praktikerrichtung und weniger, was die Berechnungsmethoden angeht. Ich möchte das gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben, Frau Tillmann. Erstens, wir müssen ja feststellen, dass es schon mal einen gesetzgeberischen Anlauf gab und der leider gescheitert ist. Unbestritten gibt es Handlungsbedarf. Also vor dem EU kommen Klageverfahren beim EuGH, ist aber auch wegen des Beihilfeverfahrens. Sollte das jetzt zeitnah geregelt werden, da stimme ich auch an Eigenteiler zu. Allerdings ist die Frage der Kurzfristigkeit des Gesetzgebungsverfahrens sehr kritisch zu betrachten. Wir haben als Verbände vom Bundesfinanzministerium zum Referentenentwurf nur 24 Stunden Zeit bekommen zur Stellungnahme. Es war unmöglich, da die Gremien und die Praktiker mit einzubinden. Das ist ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung der Bundesministerien, wo angegeben ist, dass die Beteiligung der Fachkreise rechtzeitig erfolgen sollte. Deshalb unser Petitum als erstes, bitte, wenn Sie jetzt diese gesetzliche Regelung aufs Gleis setzen und das bitte zügig, dann mögen Sie bitte aber auch die in der Anhörung getroffenen Feststellungen der Praktiker hinreichend und ausgewogen mit einbeziehen. Punkt 2 ist ein tatsächlich sehr praxisnahes Problem. Wir haben ja jetzt in 6 Wochen sozusagen schon den Jahreswechsel und es wurde ja hier von einzelnen Sachverständigen auch schon angesprochen, dass das zu Verwerfungen oder zu bürokratischen Hürden führen könnte. Ich möchte da konkret darauf eingehen. Das erste ist die Buchführungssoftware. Uns ist im Moment nicht bekannt, ob die Buchführungssoftware überhaupt zum 01.01.2022 den herabgesenkten Durchschnittssteuersatz berücksichtigen kann. Dann wird es für die betroffenen Pauschallandwirte Änderungen in den Rechnungslegungsdokumenten geben. Auch das ist, wie wir ja auch letztes Jahr aus der Umsatzsteuerabsenkung wissen, eine nicht ganz kleine Herausforderung, die in der Kürze zum Jahreswechsel oder in der kurzen Zeit zum Jahreswechsel und jetzt gerade auch, nehmen wir auch mal an, dass die Landwirte von Corona auch ein bisschen betroffen sind, dass das eben alles nicht ganz einfach ist. Dann ist es zudem so, dass Landwirte häufig mit ihren Geschäftspartnern die Vereinbarung treffen, dass die Abrechnungen im Wege des Gutschriftverfahrens getroffen werden. Das heißt, auch die Leistungsempfänger müssen sich auf diese Umstellung in ihren Rechnungslegungsdokumenten einstellen. Zudem, das kam ja auch schon bei dem Kollegen vom Weinbauverband hervor, ist es so, dass in der Regel bei Pauschallandwirten ein abweichendes Wirtschaftsjahr gilt, also vom 01.07.2020 bis zum 30.06. beispielsweise 2021. Diese abweichende Zeitraum liegt den Preiskalkulationen zugrunde und natürlich auch den Verträgen mit den Lieferpartnern. Insofern, wenn man den Stichtag 01.01.2022 wählt, müssten die Verträge, die mit den Lieferpartnern geschlossen sind, zumindest kurzfristig und unterjährig angepasst werden. Wenn das alles nicht gelingt, dann kann es auch sein, dass zu Beginn des Jahres 2022 der falsche und zu hohe Durchschnittssteuersatz auf den Rechnungen abgebildet wird, was wiederum bedeutet, dass es zu künftigen Rechtsunsicherheiten und bürokratischen Belastungen im Falle von Betriebsprüfungen kommen kann. Ich will nicht sagen zwingend, aber denkbar ist es zumindest. Sowohl bei den Pauschallandwirten, ja?
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Hoffnung, dass der 01.01.2023 auch reichen würde. Die Probleme sind uns, glaube ich, klar und wir sind ja auch nicht ganz unschuldig, weil wir die Bemessungsgrundlage hinterfragen an der Kurzfristigkeit. Aber Sie schreiben, Sie glauben, es geht auch zum 01.01.2023. Wenn Sie da bitte noch mal sagen, warum.
Ja, der Bundesrechnungshof führt in seinem Prüfungsbericht aus, dass das BMF selber annimmt, dass es zum 01.01.2022 nicht gelingen wird, den Durchschnittssatz abzusenken, gesetzgeberisch, und sagt und schlägt vor, dass es doch bitte zum 01.01.2023 auch noch möglich ist und bemüht sich oder gibt zu verstehen, dass es auch bis dahin das umsetzen möchte. Daraus lese ich, dass wieder bessere Erkenntnis auf unsererseits, dass es von Seiten der EU-Vorgaben auch möglich ist, das noch um ein halbes Jahr auf den 01.07.2022 zu schieben.
Vielen Dank.
Danke.
Dann kommen wir zur nächsten Fragestellerin. Das ist für die Grünen Frau Dr. Nick.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, meine erste Frage geht an Frau Heigl, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Können Sie einfach noch mal darstellen, Sie haben ja schon mal gesagt, wie es Sie persönlich betrifft, aber auch für Ihre bäuerlichen Kolleginnen und Kollegen, was bedeutet diese Gesetzesänderung, also einmal rausfallen oder auch eben die Absenkung? Und wenn noch Zeit ist, dann gerne auch an Herrn Steuerberater Lüttke-Schwienhorst einfach noch mal auch Ihre Einschätzung der Regelung dieses Gesetzesentwurfs aus Ihrer Sicht. Ist das eben wirklich dann EU-rechtskonform, dass Sie uns da noch mal Ihre Einschätzung geben? Aber jetzt als Erstes Frau Heigl.
Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Nick. Frau Heigl, bitte. Bayerische Wald.
Vielen Dank für die Frage. Also unser Betrieb, wir verkaufen hauptsächlich statt zu und kaufen wenig zu. Also uns fehlen tatsächlich, wie gesagt, ich habe mich bei unserem Steuerberater informiert, gut 4.500 Euro jetzt im Jahr. Und es ist schon so, dass viele kleinere Betriebe, die aber viel Wertschöpfung machen auf ihrem Betrieb, sei es durch Direktvermarktung, durch Verarbeitung der Betriebe auf dem, Verarbeitung der eigenen Produktion auf dem Betrieb, dass die dann eventuell auch gerne über diese 600.000 kommen und dann definitiv sehr viel verlieren. Andere Variante ist, ich wechsle in die Regelbesteuerung, habe dann mit viel mehr Buchführungskosten zu kämpfen und mit mehr Verwaltungsaufwand im Büro, was ja auch nicht unbedingt das Allerbeste ist, zumindest aus landwirtschaftlicher Sicht. Also es ist schon problematisch, finde ich. Es ist richtig, dass diese Pauschalierung kommen, also diese Absenkung dieses Steuersatzes kommen wird. Aber vor allem für kleinere Betriebe, denke ich, muss definitiv noch irgendwo was geschaffen werden, dass zumindest für diese 13a-Betriebe, dass damit noch was noch übrig bleibt. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Heigl. Dann Herr Lüttke-Schwienhorst.
Ja, zu der Frage, ob das jetzt EU-rechtskonform ist, das ist ja, glaube ich, die große Frage. Das hatte ja vorhin Herr Eigenthaler auch noch mal eindrücklich dargelegt. Grundsätzlich nochmal zu meinem Verständnis, die Umsatzsteuerpauschalierung soll eben eine Verwaltungsvereinfachung sein, eine Bürokratieentlastung. Sie darf aber eben nicht zu einer Überkompensation, zu irgendeiner Form von Beihilfe führen. Deshalb glaube ich, ist es schon im Sinne aller, dass wir sie jetzt so ausgestalten, dass sie eben auch EU-rechtskonform ist, also gerade für unsere ganz kleinen Betriebe. Ob jetzt die eingeführte Grenze von 600.000 und eben die jährliche Anpassung des Pauschalsteuersatzes, die ja letztlich sozusagen dann bewirken soll, dass es statistisch gesehen keine Überkompensation mehr gibt, ausreicht, um das Ganze EU-konform zu machen, ist aus meiner Sicht zumindest fragwürdig. Ich glaube, es wird nach wie vor Möglichkeiten geben oder einzelne Geschäftsmodelle, die dann eben bevorzugt werden und auch deshalb mein Plädoyer dahingehend, dass man sie eben so ausgestaltet, dass wir die Pauschalierung für die Betriebe, wo wir sie definitiv brauchen als Vereinfachung, also für die ganz kleinen Betriebe, die wenige Hektar bewirtschaften, die eine Gewinnermittlung nach 13a machen, dass wir das nicht aufs Spiel setzen und dass das eben auch gelöst wird. Und es gab vorhin die Frage, ich weiß nicht, von welcher Abgeordneten, das kam, ich glaube, von der SPD. Ich fand, das war ja noch, hat es ja nochmal auf den Punkt gebracht. Also jetzt eher im Sinne der Pauschalierung handeln und dann das Risiko des Beihilfeverfahrens in Kauf nehmen oder jetzt vorausschauend handeln, dann würde ich aus unserer Perspektive sagen, besser vorausschauend handeln, die Pauschalierung im EU-rechtskonform machen, um dann wirklich eben die Bürokratieentlastung für die kleinen, für die sehr vielen kleinen Betriebe, die es ja in Deutschland gibt, dann auch zu sichern.
Vielen Dank. Dann komme ich jetzt zur Fraktion Die Linke. Dr. Lötsch, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Meine Fragen richten sich an Frau Romana Hoffmann vom Zentralverband Gartenbau e.V. Sind Sie der Auffassung, dass der Durchschnittssatz von 9,5% angemessen ist? Sind Sie der Auffassung, dass die Anpassung dieses Satzes zum 30. September eines jeden Kalenderjahres gut ist? Oder gibt es da andere Vorschläge aus Ihrer Sicht? Und drittens, inwieweit sind Sie mit dem nunmehr geplanten Verfahren, diesen Satz festzulegen, nämlich durch ein Gesetzgebungsverfahren, zufrieden? Finden Sie das richtig?
Vielen Dank, Frau Lütsch. Frau Hoffmann, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Vorsitzende, Frau Lötsch. Ich fange auch mal von hinten an, weil das am einfachsten zu beantworten ist. Im Referentenentwurf war ja ein völlig anderes Verfahren vorgesehen. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass jetzt wieder ein Verfahren vorgesehen ist, dass der Satz in einem Gesetzgebungsverfahren, also mit angemessener Beteiligung des Parlaments und der Länder, vorgesehen ist. Es ist zum Thema Berechnung, Umsatzsteuer, Pauschalsatz vieles gesagt worden. Und ich muss dazu sagen, dass wir uns der Auffassung, insbesondere das HGBS, dass es ein nachvollziehbares und vernünftiges Berechnungsverfahren geben sollte, das auch transparent ist und für diejenigen, die es denn möchten, die Zahlen auch tatsächlich aus den Statistiken ermitteln lassen, für sinnvoll und richtig halten. Und von daher auch dann eher die Berechnung teilen, die dort in Richtung 9,7% gehen, um die Frage der Angemessenheit zu klären. Der Satz ist für viele Betriebe notwendig, sicher auch für die 13a-Betriebe, allerdings auch Betriebe, die darüber hinaus im Rahmen einer Einnahmenüberschussrechnung zum Teil ihre Gewinne ermitteln, sind mit einer tatsächlichen Regelbesteuerung oft mit erheblicher Bürokratie belastet und sind eigentlich sehr froh, wenn sie diese zusätzlichen Erklärungen, Umsatzsteuererklärungen, gegebenenfalls auch Umsatzsteuervoranmeldungen, je nachdem, wie es aussieht, nicht machen müssen. Davon, das auch mal, es gibt sicherlich Einzelne, die sogar bei einer geringen Benachteiligung lieber bei der Pauschalierung bleiben, als zur Regelbesteuerung umzugehen, um genau diesen Bürokratieaufwand nicht zu haben. Das ist, sind sicherlich nicht alle und von daher ist es sinnvoll, einen angemessenen Pauschalierungssatz zu wählen, der auch keine Bevorzugung oder Benachteiligung darstellt. Aber genau das ist es. Es muss realistisch sein. Heißt für uns auch, dass es auf jeden Fall in die Richtung gehen muss, dass in Zukunft lediglich die Betriebe wirklich bei der Ermittlung zugrunde gelegt werden, die auch die Pauschalierung noch anwenden dürfen und nicht mehr alle landwirtschaftlichen Betriebe. Das wäre es jetzt mal in Kürze und ohne alles zu wiederholen, was schon gesagt wurde.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Frau Lötsch, Sie haben noch mal 2 Minuten.
Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt noch eine Frage richten an die Deutsche Steuergewerkschaft, an Herrn Eigenthaler. Es ist ja von mehreren schon die Frage der Überkompensation angesprochen worden. Könnten Sie noch mal darstellen, ab welcher Situation das greift und wie die schädlichen Auswirkungen dann Ihrer Meinung nach wären?
Danke Ihnen. Herr Eigenthaler, bitte.
Ja, wir haben ja die gesamte Diskussion gerade verfolgt, dass wir eine Spanne haben von 10,7% aktuell und vorgeschlagen werden ja jetzt 9,5. Andere sagen 9,6, 9,7 sind richtig. Also das ist der Spielraum, bei dem wir sind. Ich leite daraus ab, dass es derzeit um eine Überkompensation geht und weise nochmal darauf hin, dass die EU dieses aufmerksam beobachtet. Und ich finde, wir diskutieren gerade sehr stark aus deutscher Sicht. Aber die EU-Kommission macht ja das Beihilfeverfahren nicht aus Lust und Laune, sondern weil sich europäische Wettbewerber auch an diesem System stören, weil sie sagen, das hält für eine bestimmte Gruppe eine zu hohe Erleichterung bereit. Und deshalb müssen wir meines Erachtens schauen, dass wir an dieser Stelle auch gute Europäer sind, dass wir sozusagen nicht über eine Pauschalierungsvorschrift in die Wettbewerbsneutralität des Marktes eingreifen. Und von daher bin ich der Meinung, dass man jetzt schnell handeln muss. Eine Änderung des Steuersatzes, das will ich einräumen, außerhalb eines Besteuerungsjahres und viele Land- und Forstwirte haben nun mal ein abweichendes Wirtschaftsjahr, ist nicht ganz unproblematisch. Wir haben das ja letztes Jahr auch gesehen, als zur Hälfte des Jahres der Umsatzsteuersatz abgesenkt wurde. Und insofern muss man schauen, es ist kein K.O.-Kriterium, wenn man sich nicht daran hält. Aber möglicherweise wird der 1.7. nächstes Jahr der richtigere Zeitpunkt. Vielen Dank.
Danke. Na, dann kommen wir jetzt zur FDP, zu Herrn Mansmann nochmal. Danke, Herr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage richtet sich gleichermaßen an Herrn Wiegand von der HLWS und an Herrn Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Es geht um die Weise, wie das Ganze nachher gesetzt wird, ob es untergesetzlich regelt oder eben in einem parlamentarischen Verfahren. Das war ja auch die Frage, was Sie da vorziehen würden und aus welchen Gründen.
Vielen Dank, Herr Mansmann. Wir fangen an mit Herrn Wiegand, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Hansmann, für die Frage. Der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen unterstützt und begrüßt ausdrücklich, dass nunmehr der Gesetzgeber die Regelung des Durchschnittssteuersatzes in § 24 USTG vornimmt. Wir hatten ja im Anhörungsverfahren, wie Frau Mayen dargestellt hatte, auch nur knapp 24 Stunden Zeit, haben da auch versucht, weil wir der Meinung sind, das Beihilfeverfahren und auch eben das Vertragsverletzungsverfahren sollte erledigt werden, auf jeden Fall. Keine ausreichende Zeit, aber dennoch einen konstruktiven Vorschlag gemacht. Wir sind allerdings froh, dass nunmehr im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens der Umsatzsteuersatz hier diskutiert wird. Zum Zeitpunkt der Anwendung, da kann man sich sicherlich streiten. Da gibt es Vor- und Nachteile. Die Umsatzsteuer ist nun mal eine Jahressteuer. In der Tat, wenn man das jetzt kurzfristig vornimmt, diese Absenkung, gibt es die beschriebenen Probleme. Ich glaube, wir wären hier gut beraten, wenn wir auch mal in der Vergangenheit gucken, wenn denn die Durchschnittssteuersätze angepasst worden sind. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist das mal in den 90er Jahren auch während oder zum 1.7. eines Kalenderjahres erfolgt, also in Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsjahr. Dabei muss man immer berücksichtigen, dass es natürlich unterschiedliche Wirtschaftsjahre gibt. Wir haben das abweichende Regelwirtschaftsjahr mit dem 1.7. Wir haben aber auch ein Weinbauwirtschaftsjahr und das normale Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr. Und von daher gesehen, denke ich mal, dass es hier Vor- und Nachteile gibt, die man abwägen muss.
Vielen Dank. Dann Herr Eigenthaler, bitte.
Ja, Herr Abgeordneter Mansmann, Sie hatten gefragt, ob der parlamentarische Gesetzgeber zuständig sein soll oder ob man vielleicht auch mit einer bloßen Rechtsverordnung arbeiten kann. Da habe ich eine ganz klare Auffassung dazu. Wir haben es hier mit einem Steuersatz zu tun. Und der Steuersatz ist einfach das, was in Freiheit, in Rechte und in Eigentum der Unternehmerschaft eingreift. Und deshalb gilt da für mich ganz klar der sogenannte Vorbehalt des förmlichen Gesetzgebers. Das heißt, der Deutsche Bundestag und auch der Bundesrat haben über diese Sache aus meiner Sicht zu entscheiden. Und ich glaube, die Gründe haben wir heute doch selbst gesehen, wie wir schon um einen im Grenzbereich unterschiedlicher Auffassung sind, wie wir zu unterschiedlichen Wertungen dieses Zahlenwerks kommen. Von daher halte ich es für richtig, dass das nicht am Parlament vorbeigemacht wird. Ich räume ein, dass es möglicherweise ein mühevoller Prozess wird, möglicherweise jedes Jahr diese Dinge zu diskutieren. Und von daher erneuere ich meinen Vorschlag, ob man nicht mit einem bestimmten Schwellenwert arbeiten sollte, dass man sozusagen jetzt nicht bei der geringsten Kleinigkeit, bei der geringsten Abweichung zu einer Änderung kommt. Aber ganz klar, das Parlament muss die Sache entscheiden. Vielen Dank.
Sie haben noch mal eine Minute.
Ja, dann würde ich zum gleichen Sachverhalt gerne den Deutschen Steuerberaterverband Frau Mayen hören.
Wie schön, Frau Mayen.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank, Herr Mansmann. Ich kann mich Herrn Eigenthaler, was den Parlamentsvorbehalt angeht, nur vollumfänglich anschließen. Selbstverständlich gehört eine Tarifdiskussion ins Parlament und nicht in eine Rechtsverordnung. Insofern hat natürlich der jetzige Bundesregierungsentwurf den Makel des Referentenentwurfs auch schon ausgeglichen. Und dabei sollten wir dann jetzt auch bleiben. Dankeschön.
Danke, Frau Mayen. Jetzt haben Sie immer noch Dankeschön. Sie schenken uns 30 Sekunden. Frau Kieselteppe für die SPD.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Mayen vom Deutschen Steuerberaterverband. Ich wollte noch mal eingehen auf Ihre Stellungnahme, Seite 3, dritter Absatz. Dort schreiben Sie ja, das BMF habe erwogen, auch das zum 01.01.2023 eben erst umzusetzen. Diese Passage finde ich sehr, sehr riskant, muss ich sagen. Wir hätten eigentlich diese Regelung schon 2018 umsetzen können. Wir haben mit dem Jahressteuergesetz eine Anpassung gemacht und ein Klageverfahren, die Fortführung des Vertragsverletzungsverfahrens abwenden können. Wir wollten als SPD-Fraktion noch vor der Sommerpause, vor der Wahl eine Änderung, auch was beim Monitoring vorgesehen ist. Das wurde leider nicht gemacht, aus bestimmten Gründen. Und die EU, das EuGH hat das Klageverfahren, das Vertragsverletzungsverfahren wieder aufgenommen. Und das Beihilfeverfahren läuft parallel auch noch. Das heißt, die europäischen Wettbewerber, konkret die französischen Schweinebauer, werden da auch nicht locker lassen, weil sie natürlich gleiche Marktbedingungen, Marktverhältnisse haben wollen. Und deshalb halte ich diesen Absatz für sehr, sehr gewagt, muss ich sagen, ohne zu wissen, was der Bundesrechnungshof darauf geantwortet hat. Der Bundesrechnungshof sieht nämlich die Dringlichkeit noch immer und ohne zu wissen, was das BMF für Gespräche seit dem Sommer diesen Jahres auch mit der Kommission führt. Und ich wollte Sie fragen, wenn Sie daran festhalten, dass es keinen Automatismus geben soll, sondern der parlamentarische Vorbehalt gegeben ist. Ich meine, wir geben ja, die Formel ist fest. Wir können als Gesetzgeber an der Formel ja nichts machen. So, die Makrodaten werden herangezogen. Und wir sind eher für einen Automatismus, damit man das eben aus dieser Debatte raus hat, weil es keinen Spielraum eigentlich für den Gesetzgeber gibt, hier noch ein paar Prozentpunkte höher zu gehen mit dem Satz oder runter zu gehen mit dem Satz. Das ist alles vorgegeben. Würden Sie da an Ihrer Haltung zu dieser Frage noch immer festhalten?
Frau Mein, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Kitzeltepe. Sie haben ja zwei Aspekte aufgeworfen. In unserer Stellungnahme heben wir ja im Prinzip nur hervor, was der Bundesrechnungshof aus der Resonanz des BMF zitiert. Das heißt, mehr Kenntnis als das haben wir eben leider auch nicht. Und wir haben daraus lediglich einen Spielraum gesehen, was den Anwendungszeitpunkt, wie geschildert, zum 1.7.2022 betrifft. Dass grundsätzlich das Gesetzgebungsverfahren jetzt durchvollzogen werden sollte, wie es ja auch vielleicht letzte Legislaturperiode schon hätte durchgeführt werden können. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, da sind wir absolut dafür und stehen dahinter. Das heißt, zudem sehen Sie es mir bitte nach, dass ich nicht weiß, warum es letzte Legislaturperiode beim Jahressteuergesetz 2020 gescheitert ist. Also da fehlen mir die Hintergrundkenntnisse.
Ich muss Sie eine andere Fraktion fragen.
Gut, das ist parteipolitisch jetzt für mich schwer auseinanderzuhalten. Ich glaube, dass die Frage des Parlamentsvorbehalts durchaus, also ich würde davon nach dem, was ich eben gesagt habe, nicht abweichen, weil selbst wenn Sie die Berechnungsmethoden ins Gesetz schreiben, selbst wenn Sie sie noch präziser fassen, als Sie es bisher im Moment getan haben, spricht ja nichts dagegen, dass sich der Gesetzgeber, also das Parlament in diesem Fall, die Datenlage auch nochmal zur Prüfung anschaut. Also und das ist... wie gesagt, ich schließe mich Herrn Eigenthaler an. Ist damit Ihre Frage hinreichend beantwortet?
Sie haben noch eine Minute, wenn Sie wollen. Dankeschön, scheint beantwortet.
Danke.
Dann kommen wir wieder zum Kollegen Günzler, der uns zugeschaltet ist. Herr Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank. Vorab vielleicht zwei kurze Bemerkungen. Wir sind auch froh, dass der Parlamentsvorbehalt wieder drin ist. Wir sind Frau Klöckner sehr dankbar, dass sie sich gegen Minister Scholz da durchgesetzt hat. Ich will nur darauf hinweisen, das war das Steueroasenabwehrgesetz und nicht das Jahressteuergesetz, als wir uns über den Satz unterhalten haben. Und das gleiche Problem, was wir heute diskutieren, dass die Berechnungsunterlagen nicht transparent sind, war eben damals auch schon das Thema, sodass wir eigentlich gar keinen beschlussfähigen Gesetzbeschluss vorliegen hatten. Meine Frage richtet sich jetzt aber an den Deutschen Bauernverband. Und Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme nochmal darauf hingewiesen, auf das Problem der Grundgesamtheit der Jahre 17 bis 19, dass da bis zu 20.000 Betriebe nicht, also drin sind, die eigentlich jetzt nicht mehr drin sein werden. Frau Kitzetepe hat vorhin die Behauptung aufgestellt, dass das, wenn man das ändern würde und könnte, zu keiner Veränderung des Satzes führen würde. Teilen Sie diese Auffassung? Zweite Frage, Sie sagen auch, Sie haben Zweifel, dass die Umsätze und Vorsteuern, die einfließen in die Berechnung, zweifelsfrei der Landwirtschaft zuzuordnen sind. Vielleicht könnten Sie das noch mal konkretisieren, weil das ja auch noch zu einer Veränderung führt. Und dritte kurze Frage. Der Freistaat Bayern hat im Bundesrat, im Finanzausschuss eingebracht, eine mögliche Kompensation der betroffenen Landwirte dadurch, dass der Bundeszuschuss zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung erhöht wird. Das ist leider abgelehnt worden, hat nur die Zustimmung des Landes Hessen gefunden. Wäre das ein wirksames Mittel, das zu kompensieren?
Vielen Dank, Herr Günzler. Herr Krüsken, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Günzler. Zu Frage 1, können wir das sicher sagen,
Also wir können es nicht sicher sagen, genauso wenig wie BML und BMF ihre Berechnung nicht sicher abstützen können. Wir haben nur aus einer fünfstelligen Anzahl von Jahresabschlüssen landwirtschaftlicher Unternehmen in diesen Jahren eine Größenordnung abgeleitet, wenn wir die an realen Zahlen festmachen. Dass wenn wir nur für die Gruppe der Unternehmen 600.000 Euro Umsatz rechnen würden, so wie das die Mehrwertsteuersystemrichtlinie und dieser Gesetzentwurf vorsieht, dass wir dann auf jeden Fall nicht bei 9,5, sondern eher Richtung 10 auskommen würden. Und da will ich anknüpfen, die Frage nach der Betroffenheit, die gerade schon gestellt worden ist. Tatsächlich sind sozusagen Betriebe betroffen, die in dieser Größenklasse sind und von denen ist ein sehr großer Teil mit der Pauschalierung unterwegs, das ist gesagt worden. Und das sind eigentlich alle Betriebe, die wir klassischerweise in der Organisationsform, in der Verfassung eines Familienbetriebes Vollerwerb vorfinden. Und dann bedeutet natürlich diese Änderung eine Kürzung der Umsätze um im Moment 1,2 Prozentpunkte. Und das ist 100% auch ertrags- bzw. gewinnwirksam. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob bisher eine Überkompensation stattgefunden hat. Jedenfalls ein beträchtlicher Teil dieser Ertragsgrenze ist aus unserer Sicht ganz klar eine Überkompensation der Überkompensation. Also es geht in den nachteiligen Bereich hinein. Ich will das jetzt nicht als Steuererhöhung im Wege dieser umsatzsteuerlichen Regelung klassifizieren. Es kommt schon in die Nähe. Dann die Frage nach der Kompensation Bundeszuschuss. Naja, diese Kompensation wäre theoretisch denkbar, aber sie ist natürlich auch die klassische, ich sage es jetzt mal, Gießkanne, die alle Betriebe betrifft und eben nicht nur diejenigen, die pauschalieren. Insofern wäre es ganz klar Second Best. Was ist die geeignete Kompensation, indem man eben die Regelung jetzt auf den Weg bringt, um den Erfordernissen der Europäischen Kommission gerecht zu werden und hier sozusagen das Risiko bei Verfahren abzustellen, aber dass man den Anwendungszeitpunkt nach hinten schiebt, idealerweise auf den auf 2023, dann wird der systematische Fehler eben auch kleiner. Also wir haben hier schon eine sehr flächendeckende Auswirkung dieser Anpassung. Das geht natürlich dann immer auf ein oder zwei Zehntel um große Millionenbeträge, die hin und her geschoben werden. Aber nochmal, unsere Einschätzung ist ganz klar, hier wird ein kleines bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, und zwar was die Höhe dieses Satzes und das Berechnungsverfahren angeht. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Krüsken. Dann komme ich zur nächsten Fraktion, das ist die AfD. Herr Stöber.
Ich hätte eine ähnliche Fragestellung wie Frau Tillmann, wollte deswegen an den Hauptverband Landwirtschaftliche Buchstellen, Herr Wiegand, richten. Es wurde in verschiedenen Stellungnahmen ja aufgeführt, dass die Frist der Anhörung vom 4.10. bis zum 5.10. sehr kurz gefasst war, Umsetzung dann bis zum 1.1. Es wurde ja auch ausgeführt, dass dort doch einiger Beratungsaufwand entstehen könnte für die Landwirte. Dahingehend wäre meine Frage, ich habe im Gesetzentwurf gefunden, dass bei 170.000 Fällen von einem Kostenaufwand von 180.000 Euro ausgegangen wird, also nicht bei 1 Euro pro Fall. Deswegen würde ich fragen, wie schätzen Sie die tatsächlichen Kosten für die Umstellung auf die neue Rechtslage inklusive Änderung der Rechnungslegung und Buchführungsprogramme, gegebenenfalls Beratung Steuerberater ein? Und wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll, die Änderungen, wie schon mehrfach erwähnt, zum 1.7.2022 umzusetzen und nicht schon zum 1.1. nächsten Jahres.
Vielen Dank. Herr Wiegand, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Fragen. Ich beginne mit der letzten Frage. Der 1.1. oder 1.7. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Auffassung, aber ein Blick zurück hilft vielleicht auch. Artikel 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 hat den Umsatzsteuerpauschalierungssatz damals auf 10,7% gesetzt, und zwar zum 1.7. des jeweiligen Kalenderjahres. Von daher gesehen spräche dafür, dass eben genügend Zeit ist, um letzten Endes Buchhaltungsprogramme anzupassen, aber auch die Finanzverwaltung muss ja ihr Umsatz- und Voranmeldungsprogramme dann entsprechend anpassen. Also insofern tendiere ich im Moment nach alledem mehr dazu, den Anwendungszeitpunkt auf den 1.7. zu verschieben. Der Beratungsaufwand mit 180.000 Euro muss man natürlich sehen. Das sind die Bürokratiekosten, die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ermittelt werden. Das sind natürlich Standardkosten, die letzten Endes nach dem Standardkostenmodell ermittelt werden und decken einen typisierenden Aufwand ab. Der tatsächliche Aufwand bei den Betrieben ist aber in mehrfacher Hinsicht höher. Zum einen, weil natürlich durch die erste Umstellung mit der Einführung der 600.000 Euro Grenze ein erheblicher Beratungsbedarf schon mal einhergeht. Und zum zweiten, weil natürlich jetzt dann mit der Absenkung des Durchschnittssatzes wiederum eine erneute Kalkulation der ganzen Berechnungsgrundlagen erfolgen muss und letzten Endes dann auch eine Anpassung der Verträge. Auch das ist bereits schon angesprochen worden. Neben dem gesamten Beratungsaufwand, da möchte ich auch noch einmal auf die Stellungnahme des Deutschen Steuerberaterverbandes verweisen, sind natürlich auch unsere Buchstellen sehr stark belastet mit letzten Endes der Verzögerung durch die Covid-19-Pandemie. Und von daher kulminiert sich sozusagen der Beratungsaufwand, sodass man gar nicht weiß, was man als erstes tun soll. Also insgesamt kann ich festhalten, der Beratungsaufwand dürfte nach unserer Einschätzung deutlich höher sein als die von der Bundesregierung ermittelten im Wege der Standardisierung ermittelten Bürokratiekosten. Aber das liegt, wie gesagt, daran, dass eben eine Einzelfallberatung nicht typisierend abgedeckt werden kann.
Vielen Dank. Herr Stöber, Sie haben noch eine Minute.
Ja, danke. Ich betreue auch Landwirte, nicht so viel wie Sie, aber die meisten machen Regelbesteuerung, weil sie ganz einfach in der Regel immer eine Vorsteuerrückerstattung bekommen. Die Frage wäre jetzt, rechnen Sie damit, dass aufgrund der Gesetzesänderung einige Durchschnittsbesteuerer jetzt auch zur Regelbesteuerung wechseln, weil der Vorteil vielleicht nicht mehr so groß ist wie bisher?
Herr Wiegand.
Ja, vielen Dank für die Frage. Nein, man muss man auch die Statistik des Statistischen Bundesamtes betrachten. Wir haben etwa 180.000 Durchschnittssatzbesteuerer im Moment noch vor Anwendung der Gesetzesänderung und etwa 90.000 regelbesteuernde Betriebe. So. Und ausgehend davon, dass es natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher land- und forstwirtschaftlicher Betätigungen gibt. Wir haben den Weinbau, wir haben den Gartenbau, die natürlich sehr kapital- und anlageintensiv sind. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Landwirtschaftsbetriebe, die mit einem ermäßigten Steuersatz operieren. Und wenn Betriebe entsprechend hohe Aufwendungen haben, dann optieren sie eben, wenn sie investieren müssen. Ansonsten verbleiben sie in der Regel bei der Durchschnittssatzbesteuerung.
Vielen Dank, Herr Wiegand. Dann kommen wir zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Nick.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht auch noch mal an Herrn Lüttke-Schwienhorst, Steuerberater. Also wir haben ja gehört, dass die Umstellung nicht nur bürokratisch ist, sondern auch Verluste für einige bringt. Aber es ist ja auch so, dass einige vorher anders veranlagt haben und wenn sie jetzt eben in die Regelbesteuerung rein müssen, dann in eine neue Veranlagung sozusagen reinkommen. Das heißt, sie müssen diese zwei unterschiedlichen Systeme gegeneinander aufrechnen und das ist ja wahrscheinlich für einige nachteilig. Ob Sie das uns noch mal schildern können, wie sich das darstellt für die Betriebe.
Schön, Dr. Nick. Herr Friedrich Lüttke-Schwienhorst, bitte.
Ihre Frage grundsätzlich vielleicht als Einführung noch mal ganz allgemein. Es ist ja so, dass im Rahmen der Umsatzsteuerpauschalierung die Pauschalierung oder die Umsatzsteuer dann die vereinnahmte gewinnwirksam ist. Das ist ja auch, worüber wir jetzt hier im Grunde seit 15 Uhr diskutieren, inwieweit dann eben eine Überkompensation oder stattfindet oder eben nicht. Und fällt man eben jetzt aus der 600.000, man überschreitet die 600.000 Euro Grenze oder
man sagt freiwillig, ich optiere zur Regelbesteuerung, dann wechsle ich eben in das regelbesteuerte System, muss monatlich, quartalsweise Voranmeldungen abgeben, muss gegebenenfalls 15a-Korrekturen durchführen. Also wir müssen Berichtigungsobjekte identifizieren und Berichtigungszeitraum identifizieren und dann das entsprechend auch korrigieren. Das ist mit einem nicht unerheblichen Beratungsaufwand jetzt dann auch durch uns verbunden. Und das ist ja auch genau das, was wir gegenwärtig schon immer gemacht haben, dass wir geprüft haben, ist die Pauschalierung eben sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Und ich möchte das gerne nochmal unterstreichen. Das glaube ich, das hat Herr Wiegand ja auch nochmal herausgearbeitet, Herr Eigenthaler auch, dass die Pauschalierung grundsätzlich sehr sinnvoll ist, dass wir sie unbedingt auch als Verwaltungsvereinfachung für unsere kleinen Betriebe brauchen und uns dennoch sozusagen allen bekannt ist oder dass wir uns darüber einig sind, dass es eben keine dauerhafte Überkompensierung geben darf. Deshalb muss es eben gesetzlich so ausgestaltet werden, dass wir eben ja, die Anwendung weiterhin beanspruchen können. Und das, wie gesagt, nochmal abschließend mein Plädoyer.
Vielen Dank. Frau Dr. Nick, haben Sie noch Rückfrage?
Ja, vielleicht auch nochmal, auch dass Sie dann wirklich nochmal auf die Frage eingehen, was bedeutet das denn, wenn man jetzt sozusagen aus der Pauschalierung geht und den Systemwechsel hat, dann hat man ja Nachteile. Also ich sage jetzt mal, ich bin Schweinebauer, ich habe vorher meine Ferkel gekauft für diesen Steuersatz und muss ja jetzt in einem anderen Steuersystem abrechnen und das wird sich ja dann wahrscheinlich nachteilig auswirken. Können Sie dazu nochmal drauf eingehen?
Herr Lüttke-Schwienhorst.
Genau. Also ohne jetzt so tief in die Details zu gehen, grundsätzlich ist es in der Pauschalierung eben so, die Umsatzsteuer ist gewinnwirksam. Das ist ja auch, wie gesagt, das Thema, worüber wir jetzt diskutieren. Man führt pauschal 10,7% auf die Ausgangsumsätze ab, hat in gleicher Höhe pauschal einen Vorsteuerabzug und behält es eben. Und jetzt wäre es eben beim Schweinebauern so, der veräußert aktuell seine Schweine für einen Nettopreis plus 10,7% Umsatzsteuer, die wird draufgeschlagen, in Zukunft dann nur noch 9,5% und dann habe ich de facto eben diese 1,2% weniger. Wechseln wir in die Regelbesteuerung, dann ist die Umsatzsteuer immer erfolgsneutral. Das, was ich eben erhalte, was ich auf meine Ausgangsumsätze draufschlage, führe ich ans Finanzamt ab, 7% in der Regel auf meine landwirtschaftlichen erzeugten Produkt und das, was ich zahle für meine Eingangsleistung, 7 oder 19%, erhalte ich dann als Vorsteuer zurück, was ich dann in diesem monatlichen, in dem quartalsweisen Verfahren Umsatzsteuervoranmeldung entsprechend geltend mache.
Vielen Dank. Dann komme ich wieder zur SPD zurück und zu Frau Kisselteppe. Frau Kisselteppe.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen gehen an den Deutschen Bauernverband, den Weinbauverband und den Zentralverband Gartenbau. Ihre Stellungnahmen lesen sich ja eigentlich so, als ob Sie Erkenntnisse darüber hätten, dass die EU-Kommission von ihrer restriktiven Haltung abgerückt wäre. Wenn dem so ist, worauf beruhen Ihre Erkenntnisse? Die zweite Frage ist, treffen Sie Vorkehrungen im Sinne Ihrer Mitglieder für den Fall, dass das Beihilfeverfahren Erfolg hat? Und sind Sie unserer Auffassung, dass wir alles tun müssen, um das Beihilfeverfahren abzuwenden? Danke.
Vielen Dank, Frau Kisselteppe. Dann fangen wir an mit Herrn Krüsken.
Vielen Dank, Frau Kisselteppe. Also wir glauben, dass mit der Überarbeitung der Spielregeln für die Pauschalierung, die im letzten Jahr auf den Weg gebracht worden sind, den Vorwürfen und den Vorbehalten der EU-Kommission Rechnung getragen worden ist. Nämlich wir sind damit jetzt nach unserer Einschätzung konform mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und wir haben auch den Berechnungsmechanismus angepasst. Dazu haben wir ausdrücklich gesagt, dass wir damit in Ordnung sind. Und unser Punkt jetzt in diesem Zusammenhang hier mit dieser Gesetzesänderung bezieht sich darauf, dass die Berechnung, die den 9,5% zugrunde liegt, auch nicht konform ist mit den Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und dem eigenen und auch den eigenen Vorgaben, die in dem Gesetzentwurf nochmal festgeschrieben sind. Insofern sagen wir schon, wir sind der Kommission hier entgegengekommen. Und insofern hat die Kommission natürlich eine restriktive Haltung. Aber ich denke schon, dass wir der gerecht werden, insbesondere wenn wir jetzt also diese Änderung vollziehen. Aber den systematischen Fehler im Berechnungsverfahren mit einem geänderten, verschobenen Anwendungszeitpunkt gerecht werden. Zweite Frage, was tun wir für die Beihilfe, für das Beihilfeverfahren, um das zu vermeiden? Ja, natürlich, wir diskutieren das sehr oft mit unseren Mitgliedern. Wir diskutieren auch die Risiken, die daraus resultieren. Die Risiken liegen ja natürlich bei den Steuerpflichtigen, aber auch bei der Finanzverwaltung, weil es ist administrativ natürlich schwierig, jetzt über die letzten Jahre hinweg alle Steuerfälle nochmal aufzumachen, insbesondere in diesem Fall. Und dritte Frage, ja, natürlich sind wir bereit, das Notwendige zu tun, das Vertragsverfahren abzuwenden. Und wir meinen schon, dass wir das getan haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann Herr Schneider, bitte.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen, wie Sie diese These unserer Stellungnahme entnehmen, dass wir andere Erkenntnisse hätten aus der Europäischen Union als Sie. Der Punkt, den wir kritisieren, ist definitiv allein dieses Berechnungsverfahren, weil die Basis des Berechnungsverfahrens nicht der Realität entspricht, indem man einfach auch die Betriebe weiterhin mit einfließen lässt, die über die 600.000-Euro-Grenze gehen. Wir haben von vornherein in unserer Stellungnahme betont, dass wir es begrüßen, dass die Pauschalierung für unsere kleineren Betriebe erhalten bleibt. Wir haben es vollumfänglich akzeptiert, dass diese 600.000-Euro-Grenze eingeführt wird. Und wir haben lediglich diesen Punkt markiert und darüber hinaus noch den Zeitpunkt der Umstellung, der jährlichen Umstellung eines Steuersatzes für nicht gut gehalten zum 31.12.01.01., sondern eben lieber zu Beginn unseres Wirtschaftsjahres. Das waren unsere Kritikpunkte. Ansonsten akzeptieren wir natürlich die europäischen Vorgaben. Dankeschön.
Danke, Herr Schneider. Und dann Frau Hoffmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Also auch ich kann nicht erkennen, dass Sie in unserer Stellungnahme deutlich gemacht hätten, dass Sie andere Erkenntnisse von Seiten der EU haben. Vielmehr haben wir zum Ausdruck gebracht, dass wir es für zwingend erforderlich halten, das Vertragsverletzungsverfahren und das Beihilfeverfahren zu beenden. Dennoch ist auch für uns das Thema Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt der ersten Umsetzung, der natürlich auch wegen des Systemfehlers in der Berechnung und Einbeziehung aller Betriebe ein Thema, aber auch das Thema Zeitpunkt der späteren Jahre, weil die Betriebe sehr häufig gerade schon ab dem 30.06. in Vertragsverhandlungen mit LEH oder aber auch sonstigen Großabnehmern eintreten. Wenn sie das auf einer Basis tun müssen, in der sie den Pauschalierungssatz nicht kennen, dann ist das eine sehr schwierige, um nicht zu sagen fast unmögliche Verhandlungsbasis. Und das vor dem Hintergrund eines eh schon stärkeren Marktpartners macht dann die Situation der Betriebe auch nicht besser. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. So, und jetzt sind wir beim letzten Fragesteller angekommen. Und er ist uns zugeschaltet. Das ist Kollege Brehm aus Bayern.
Ja, ein herzliches Grüß Gott sozusagen. Ich komme zu einem etwas anderen Thema. Ich denke, die vielen Fragen sind ja auch hinreichend beantwortet. Aber es wurde ja vorhin auch gesprochen von vorausschauendem Handeln und von Belastung der Buchstellen und der Steuerberater. Und in den kommenden Monaten rollt ja da noch eine weitere Fristenwelle auf uns zu, Schlussrechnungen etc. Wir hatten ja im Zuge des ATAD-Umsetzungsgesetzes die Fristen zunächst vom 28.02. für beratende Betriebe und Steuerpflichtige bis Ende Mai 2022 verlängert. Nach der jetzigen Situation reicht es nicht aus, sodass wir dazu neigen, das auch zu verlängern bis Ende August. Deswegen eine Frage an den Deutschen Steuerberaterverband, Frau Main. Sollte die Abgabefrist für beratende Fälle für den Veranlagungszeitraum 2020 um weitere 3 Monate bis Ende August verschoben werden?
Vielen Dank, Herr Brehm. Und er ist natürlich nicht aus Bayern, sondern aus Franken. Und das ist ein großer Unterschied. Frau Main.
Absolut, vielen Dank.
Jetzt kriegen Sie Ärger. Frau
Main, bitte.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank, Herr Brehm. Ich danke Ihnen, Herr Brehm, und der Union außerordentlich, dass Sie diesen von uns schon seit einigen Wochen bzw. Monaten adressierten Komplex Fristenballon hier auch noch mal in der Anhörung anbringen. Wir haben dazu ja auch an die maßgeblichen politischen Entscheidungsträger einen Brandbrief zum Auftakt der Sondierungsverhandlungen geschickt. Wir haben es natürlich selbstverständlich auch vor einigen Wochen schon mit den zuständigen Ministerien besprochen. Leider ist bisher nicht auf positive Resonanz gestoßen. Dabei haben wir jetzt schon wieder fast Ende des Jahres und wie Sie ja wissen, ging das letztes Jahr im Dezember, November ging da die Post ab, was die Steuerberater an Kritik äußerten, die wir vorher natürlich auch schon vorgetragen haben. Ich möchte eines hervorheben, weil uns das im politischen Raum jetzt in den letzten Wochen auch reflektiert wurde. So nach dem Motto, das sei doch jetzt nicht von Interesse und es sei doch alles nur Klientelpolitik. Nein, das ist es nicht. Ich möchte, dass Sie berücksichtigen, dass Sie heute sich erneut über das Infektionsschutzgesetz gebeugt haben und möglicherweise noch Verschärfungen hinzukommen zu dem schon bestehenden Regierungs- oder Ampelentwurf, nenne ich ihn jetzt mal so salopp. Es ist durchaus so, dass das wieder zu Sorgen und zu Unruhe bei den Mandanten führt. Wir sind sehr dankbar, insbesondere Frau Tillmann und Herrn Binding möchte ich hier als finanzpolitischer Sprecher der SPD und der Union anführen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie die Initiative beim ATAD-Umsetzungsgesetz ergriffen haben. Wir sind Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie es letztes Jahr gemacht haben. Aber leider reicht nach unserer Wahrnehmung, dass zum 31.05. nächsten Jahres die Verlängerung für 2020 nicht aus. Warum nicht? Einerseits wegen der Unruhe. Wir wissen, dass wir immer noch mitten und das wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch zunehmend stärker mitten in den Beantragungen für die Überbrückungshilfe 3 plus stehen. Wir wissen, dass wenn es jetzt wieder zur Verschärfung kommt, auch im Bereich der Gastro vielleicht keine Schließungen, aber doch zumindest schärfere Hygienekonzepte, dass sich auch da wieder Sorge gemacht wird um die Umsatzeinbrüche. Das heißt, wir stehen dann wieder den betroffenen Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite und werden uns schwerlich auf das, was wir eigentlich jetzt machen müssten als Tagesgeschäft, nämlich Jahresabschlüsse für 2020 kleine und mittlere Kapitalgesellschaften einreichen beim Bundesanzeiger, wie die Steuererklärung, die Sie eben angesprochen haben. Davon werden wir jetzt wieder, ich sage es mal, abgehalten. Herr Brehm, Sie haben es angesprochen, es kommen ja noch nächste Projekte auf uns zu. Die IT für die Schlussrechnung zu den Corona-Hilfspaketen, die wird erst zu Anfang nächsten Jahres bereitgestellt. Das heißt, wir können mit den Schlussrechnungen erst Anfang nächsten Jahres beginnen. Und im Paket Überbrückungshilfe 1 bis 3, November-Dezember-Hilfe plus den ganzen Belegen, die da dranhängen und den Dokumentationen, müssen wir das bis zum 30.06. dem Vernehmen nach nächsten Jahres schultern. Das heißt, es wird sich zu einer Ballung im ersten Halbjahr 2022 kumulieren. Zudem, und auch das möchte ich hervorheben, steht uns allen, Sie wissen es alle, die Grundsteuerreform und die Umsetzung vor der Tür. Das heißt, ab dem 1.7.2022 müssen die Erklärungen abgegeben werden, weil ab dem Zeitpunkt die ITs für die digitalen Steuererklärungen zur Verfügung stehen. Wir haben dann so im Moment die Vorzeichen aus der Finanzverwaltung, wir haben nur 4 Monate Zeit und wir empfehlen als Deutscher Steuerberaterverband jedem Berater, der kompliziertere, ich sag mal, betriebswirtschaftliche Grundstücke hat, sich jetzt schon mit der Datenbefassung zu befassen, weil innerhalb von 4 Monaten werden Sie es einfach nicht schaffen. Daher plädieren wir für und richten uns, bitten Sie, schaffen Sie jetzt planbare, flexible Zeithorizonte. Damit helfen Sie allen Betroffenen. Danke.
Vielen Dank. Damit schließe ich die Anhörung. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, vor allem bei den Sachverständigen, bei den Vertreterinnen der Regierung, bei den Kolleginnen aus dem Deutschen Bundestag, beim Sekretariat, beim Stenografischen Dienst, bei allen, die die Anhörung möglich gemacht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.